Heute ist Philipp von Drechsel mein Gast bei Feel Good, Live Better, dem Podcast von Premium Medical Circle. Mit dem Unternehmer und Start-up-Investor spreche ich darüber, wie er seine Drogenabhängigkeit in den Griff bekommen hat, weshalb er sich dafür einsetzt, dass Psychedelika zu Therapiezwecken zugelassen werden und welche Idee hinter seiner Stiftung The New Health Institute steckt. Philipp, es ist sehr schön, dass du heute hier bist und mit mir über dein Herzensprojekt sprichst.
Danke, ich freue mich, heute hier zu sein.
Du sprichst ganz offen darüber, dass du ketaminabhängig warst. Wie ist es denn dazu gekommen?
Also ich glaube, es fängt immer ohne Substanz an. Also so der Samen, aus dem sich so eine Substanzabhängigkeit dann irgendwie ergibt, ist sehr viel früher gesät worden. Und ich finde auch tatsächlich bei mir persönlich, es ist einfach mehr ein Persönlichkeitstyp, als dass es irgendwie eine Art Krankheit ist. Ich habe zwar früh schon angefangen mit der Substanzabhängigkeit, ich habe als Teenager Cannabis geraucht, ich habe dann durch ein paar traumatische Erlebnisse hat sich das dann irgendwie in Kokainmissbrauch entwickelt, später GHB und dann am Ende eben Ketamin, aber genauso in Phasen, wo ich keine Substanzabhängigkeit hatte, war ich immer sehr obsessive mit Sachen. Also ich habe viel Sport getrieben, ich war auch zeitweise ein totaler Workaholic, wo ich dann auch wieder mal irgendwie den Ausgleich mit anderen Substanzen oder in Beziehungen total obsessiv mit umgegangen bin. Also es war immer schon so ein zweischneidiges Schwert, wo, wenn ich das jetzt richtig erkannt habe, dass ich das jetzt channeln kann, das einfach ins Gute wandeln kann und diese Energie in eine Richtung zu lenken, die nicht selbstdestruktiv ist.
Aber du hast lange dir selber nicht zugestehen wollen, dass du abhängig bist. Was war denn für dich der Auslöser, dass du gesagt hast, ich muss jetzt was machen?
Ja, also die Zeichen waren ja immer da. Das Problem ist, wenn man süchtig ist, ist man immer der Letzte, der sich selber irgendwie zugesteht, dass man ein Problem hat, weil man 1000 Ausreden hat, um diese Sucht dann irgendwie aufrechtzuerhalten. Und ich kann jetzt reflektieren, dass die ersten Aufenthalte, die ich in Kliniken hatte, eher von externen kamen. Und es gab einen Moment, an den ich mich für immer erinnern darf. Das war 3 Tage, bevor ich in meinen Entzug nach Südafrika fliegen sollte, kam meine Mutter zu uns nach Berlin, um uns zu helfen. Meine Sucht war an dem Punkt wahrscheinlich am schlimmsten Punkt, wo ich wirklich täglich konsumiert hatte, trotz einer liebenden Familie, trotz einer Tochter, die ich über alles liebe, war es mir nicht möglich, mich selber in Kontrolle zu bringen. Ich bin da in einen Zyklus gekommen, der mit Schuld und Scham irgendwie so sich selber hochgeschaukelt hatte, dass ich das alleine nicht geschafft habe. Und ich bin damals aufgewacht, nackt, kalt, in einer Badewanne. Das Wasser war ausgelassen und die 3 Frauen, die ich eigentlich am liebsten habe in meinem Leben, waren heulend über mir. Und dann wurde mir langsam klar, was passiert war. Ich hatte mich im Bad eingeschlossen, um mir einen Raum zu schaffen, um zu konsumieren. Ich wollte mich nicht umbringen, aber ich war so verzweifelt, dass ich jetzt Leute hatte, die mich probiert haben zu retten, aber mich dadurch von der Substanz irgendwie abtreiben wollten, dass ich irgendwelche Räume mir schaffen musste, um alleine zu sein, weil ich vor ihnen möglichst nicht konsumieren wollte natürlich. Und so habe ich dann mir ein Bad eingelassen, was ich normalerweise nie tun würde. Und als ich da aufgewacht bin, da war mir dann klar, dass ich was tun musste. Also das war der Moment, wo es von extern nach intern die Motivation ging, dass ich was ändern wollte. Bis dahin hatte ich schon ein paar Aufenthalte in Entzugskliniken, aber habe es immer für andere getan. Und da wusste ich, dass es dann um mein eigenes Leben ging. Ja.
Aber du hast ja, wie du sagst, schon zahlreiche Therapien gemacht und warst in Entzugskliniken. Und aber irgendwann kam die Erkenntnis, dass du was Grundlegendes ändern musst, egal welche Anläufe du auch machst. War das dieser Moment oder war das etwas, wo du sagst, nach einem bestimmten Aufenthalt in der Klinik war dir klar, es muss was anderes kommen?
Ja, also ich hatte bei meinem 2. Aufenthalt in einer Klinik nicht weit von hier so ziemlich die ganze pharmakologische Spektrum von SSRIs einfach schon durchgearbeitet. Ich habe EMDR probiert, ich habe Hypnose probiert und wie ich das 2. Mal in diese Klinik aufgenommen wurde, wurden mir einfach wieder die gleichen Mittel zur Verfügung gestellt. Das waren Escitalopram, Mirtazepin, die Sachen, die man halt so kennt. Und da war die Motivation, was zu ändern, größer als die Hoffnung in die Mittel, die man mir vorgesetzt hat. Und dadurch kam dann irgendeine Verzweiflung in mir auf und dadurch ist dann das Gespräch entstanden mit Bekannten, die sich so in dieser psychedelischen Szene etwas umtreiben. Und ich hatte schon Erfahrungen gemacht und sehr positive Erfahrungen gemacht mit psychedelischen Hilfsmitteln in therapeutischen Zusammenhang. Waren die leider nie wirklich von Dauer. Und deswegen wollte ich wissen, ob es da noch etwas gäbe. Und so bin ich dann auf Iboga gekommen.
Die Beyond ist tatsächlich ein Therapiezentrum in Mexiko und deren Idee ist, Drogen mit Drogen zu bekämpfen. Dazu musst du ein bisschen was erzählen.
Mhm. Genau, Beyond ist eine Klinik, die wahrscheinlich auch irgendwo anders existieren würde, wäre es legal. Es ist, die benutzen Ibogain, das Extrakt aus der Wurzelrinde von der Iboga-Pflanze aus Westafrika, um Leuten vor allem aus der Sucht zu helfen. Es unterscheidet sich von normalen Entzugskliniken eigentlich kaum, außer dass das Therapieangebot etwas weiter ausgebreitet ist. Man hat mehr Massagen, man hat mehr Therapie am Tag, man hat 2-3 Mal Therapie-Einzelstunden in Vorbereitung auf dieses psychedelische Erlebnis sozusagen. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach darauf ausgebaut, dich darauf vorzubereiten, diese psychedelische Experience zu haben und dann im Nachgang dein Leben so zu verändern, dass du nicht wieder in diese Patterns fällst, um in die Sucht oder Depression oder PTSD reinzuschlüpfen. Genau.
Aber jetzt hattest du ja auch schon mit mehreren Menschen darüber gesprochen, die verschiedene Arten gemacht haben von Entzug und eben wahrscheinlich auch in dieser Klinik waren. Was hat dich dann dazu bewegt, dass du gesagt hast, daran glaube ich jetzt wirklich, das möchte ich jetzt ausprobieren, noch on top zu dem, was du schon ausprobiert hast?
Genau, ich hatte einfach gar keine Hoffnung in irgendwas anderes mehr. Also es war so, dass ich so verzweifelt war, dass ich es einfach so als die letzte Hilfe gesehen habe. Ich hatte, wie schon gesagt, mit Ayahuasca sehr positive Erfahrungen gemacht, die leider nicht von langer Dauer waren. Ich konnte, kann diese Insights immer noch so sehr mit mir tragen und es waren super schöne Sachen, die mein Leben auf jeden Fall ins Positive verändert haben. Aber leider habe ich die Sucht damit nicht unter Kontrolle gebracht und diese Studien, die ich dann vorgelegt bekommen habe, die darauf hingewiesen haben, dass Ibogain vor allem Sucht sehr gut bekämpfen kann, waren dann so der springende Punkt für mich, weshalb diese Therapie vielleicht Sinn ergeben würde.
Jetzt muss man sagen, Ibogain kann im schlimmsten Fall zu Psychosen, Lähmungserscheinungen, Atemstillstand oder plötzlich einen Herztod führen. Wie bist du denn mit diesem Wissen klargekommen? Hattest du überhaupt keine Angst davor?
Also ich glaube, das Vertrauen in die Klinik selber war sehr groß. Auch der Fakt, dass ich schon psychedelische Erfahrungen gemacht hatte, hat mir wahnsinnig geholfen, da die Angst abzubauen. Ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Mal Ayahuasca probiert hatte, da hatte ich wahnsinnige Angst davor. Ich habe selber gar keine Affinität für lange Psychedelika-Trips. Also das hat meine Sucht irgendwie nie wirklich gemocht. Meine Substanz of Choice war meistens Ketamin, was sehr kurz wirkt. Von daher so die Idee, dass ich irgendwas nehme, was dann über mehrere Stunden und bei Iboga zum Teil sogar über Tage lang wirkt, hat mich total erschreckt erstmal. Und ich kann mich daran erinnern, das erste Mal Ayahuasca so Angst zu haben, wie noch nie zuvor, wo ich jedes Mal, wo ich eine Droge vorliegen hatte, habe ich sie einfach genommen, ohne Probleme. Und dann stand ich vor meiner ersten Ayahuasca-Zeremonie und war fast gelähmt vor Angst, weil ich Angst hatte, mich mit mir selber zu konfrontieren. Und wie ich das dann durchlebt hatte, hatte ich dann weniger Angst vor Iboga. Die ärztliche Aufsicht, die passiert, bevor du diese Therapie eingehst, ist sehr penibel. Also du hast da EKGs, du hast Blutwertteste, du wirst psychologisch analysiert, bevor du überhaupt freigegeben wirst. Und dadurch hatte ich da eigentlich relativ viel Vertrauen, dass ich da gut rauskommen würde. Muss aber auch zugeben, dass ich ein paar Patienten gesehen habe, nachdem sie dort rausgekommen sind, die schon meinten, dass es sehr hart war, wo ich dann doch ein bisschen mehr Respekt bekommen habe, als ich dann dort war vor Ort.
Ja. Und wie läuft die Behandlung genau ab?
Mhm. Also die Behandlung selber fängt eigentlich an ab dem Punkt, wo du in der Klinik ankommst. Die Substanz und die Therapie mit dem eigentlichen Mittel ist eigentlich nur ein kleiner Teil von so einer therapeutischen Sequenz, würde ich sagen. Und diese Vorbereitung für diese Therapie ist wahrscheinlich das Wichtigste und dann die Integration, die danach passiert, weil alles andere kannst du eigentlich gar nicht wirklich kontrollieren. Der Therapietag selber fängt damit an, dass dir nochmal Blut abgenommen wird, um zu schauen, ob da irgendwas los ist. Es wird nochmal ein Drogentest mit dir gemacht, weil man möchte nicht, dass da irgendwas interferiert wird. Vor allem Alkohol, Kokain, Crack haben sehr adverse Effekte auf die Wirkung von Ibogain. Von daher musst du eigentlich komplett clean sein. Je nachdem, von welcher Substanz du dich befreien möchtest, ist ein längerer oder kürzerer Detox-Raum vorgesehen. Also ich muss in meinem Fall 7 Tage schon davor da sein. Es gibt Leute, die zum Beispiel wegen Suboxone, das ist ein Morphium-Replacement-Product, das braucht bis zu 21 Tage, bis es aus deinem System raus ist. Das heißt, man muss dort erstmal 21 Tage sich vorbereiten und sich zu detoxen, um dann überhaupt zur Therapie freigegeben zu werden. Alkohol sind auch so zwischen 7 und 10 Tagen. Heroin auch sowas. Also es kommt immer sehr drauf an. Ja, und dann geht's los, indem du so eine Art selbstgebastelte Kerze erstmal vor so deinen Therapeuten vorträgst, was der Wandel ist, den du dir vorsiehst. Also da spricht man dann sehr viel so in Metaphern. Du nimmst die Substanz zu dir, du bist an einem EKG, um dein Herz zu monitoren, weil es eben so sehr stark auf das Herz-Kreislauf-System geht. Und bist an einen IV, an einen Tropf gehängt, wo dir Magnesium und Potassium und so weiter gegeben wird, um deine Leberfunktion weiter zu stützen. Dann geht's in die erste Phase, die circa 8 Stunden dauert. Die kann sehr stark halluzinogen sein. Es ist sehr viel stärker introspektiv als wie Ayahuasca oder LSD, wo du in spirituellen Realmen bist, sondern du bist eigentlich hauptsächlich in Erinnerungen. Viele Erinnerungen, die bei mir hochkamen, waren Erinnerungen in der frühen Kindheit, vieles um meine Tochter herum, und was wahrscheinlich am meisten zum therapeutischen, psychologischen Erfolg beiträgt, ist, dass du extrem emotional sensibel wirst. Du als Drogenabhängiger nimmst du in den meisten Fällen Drogen, um nicht zu fühlen, um einen bestimmten Schmerz vielleicht zu verdrängen, um Traumata zu überspielen. Und was diese Therapieform dir gibt, ist wieder so eine Art emotionalen Kompass. Du hast
Empathie wahrscheinlich auch wieder.
Empathie plötzlich wieder, genau. Es ist total schön. Es war total schön für mich zu fühlen, aber auch in meinen Mitpatienten das zu sehen, wie man so als so eine Art Eisblock dort ankommt, von diesen Substanzen geprägter Stahlblock, und plötzlich in Erinnerung mit Verwandten, Freunden schwelgt und einfach nur heult. Ich hab 7 Stunden durchgeweint, einfach nur. Das war, und das konnte ich davor gar nicht. Das ist gar nicht möglich, wenn man auf Ketamin ist. Das war ja auch der Sinn der Sache. Und konnte dadurch einfach fühlen, was für Schaden ich auch angerichtet habe als in meiner Sucht. Der Lerneffekt durch Leute, die sauer auf mich wurden, weil ich etwas falsch gemacht habe, weil ich irgendwas verpasst habe oder weil ich mich irgendwie komisch verhalten habe, diese Lerneffekte, die konnte ich gar nicht spüren, weil ich so emotional abgekapselt war, dass es da gar keinen Feedback-Loop gab. Und mit diesem Mittel wurde ich da nochmal durch so viele Situationen durchgeschliffen sozusagen und konnte dem auch gar nicht so wegrennen, wie man das vielleicht in einem normalen gesprächstherapeutischen Setting tun kann, wo man einfach nur von den Situationen erzählt, die einem gerade gemütlich sind, oder von irgendwelchen Erfolgen erzählt, sodass du in der Kombination mit dieser unglaublichen emotionalen Vulnerabilität und dann diesem ungebremsten Film von deinen Erinnerungen einfach mal alles nochmal aufarbeiten darfst und das einfach nicht zu stoppen ist. Und das ist sehr stark. Das ist ein sehr starkes therapeutisches Mittel.
Und das bleibt dann erstmal, oder?
Diese Insights?
Ja. Oder wie geht das dann weiter? Du hast dann diesen emotional
genau, also
Moment.
In meinem Fall war es dann so, ich hab sehr viel geschrieben währenddessen. Also ich habe 45 Seiten währenddessen geschrieben von Erinnerungen, von einzelnen Sätzen, die mir vielleicht mein Großvater gesagt hat oder meine Frau mir gesagt hat. Und diese Situationen, die in der Kindheit passiert sind, die ich dann auch erstmal validieren musste mit meinen Eltern oder meiner Schwester oder sowas. Und weil ich weiß ja auch nicht, was man da halluziniert. Das kann ja auch totaler Quatsch sein, also das, was sich das Gedächtnis ausdenkt. Aber es war dann doch tatsächlich Sache so, dass viele der Erinnerungen ich einfach verdrängt hatte und die dann einfach wieder hochgekommen sind. Und dann konnte ich das sozusagen als Material benutzen, um wieder in die Therapie zu gehen. Was Gold wert ist für jemanden, der viel Therapie gemacht hat, weil am Ende kommt man in so einen Zyklus, wo man einfach dieselbe Story einfach immer wieder erzählt. Dieses neue Material zu haben, sind so die Gold Nuggets. Und das ist dann das, was du dann in deinen Alltag sozusagen integrierst. Ja.
Und wenn du jetzt dort bist und diese Hauptbehandlung sozusagen hast, dann bist du immer umgeben von Ärzten oder ist das eher im Vorfeld, dass du diese ganzen Untersuchungen hast und dass das EKG dauerhaft gecheckt wird? Sind da Nurses um dich oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also in dem Zimmer liegst du in so einem Art Krankenbett, was so sehr gemütlich ist und vor dir oder so bei dir ist immer eine Nurse, die aufpasst, dass dein EKG nicht irgendwie irgendwelche Grenzwerte überschreitet. Die schauen auch immer, dass dein IV richtig sitzt, dass du auch immer den Zufall hast und schauen, ja, dass es dir allgemein gut geht. Du kannst dir alles fragen. Also es ist total schön. Du kannst denen auch sagen, du möchtest einen Proteinshake oder einen Milkshake oder sowas haben und die werden es dir bringen, um einfach so dich so komfortabel zu machen wie möglich, weil du willst dich da auch einfach fallen lassen im Prinzip. Die helfen dir dann auch aufs Klo zu gehen, weil das ist auch auf so einer Substanz nicht so wirklich einfach. Ja. Und weil Distanzen einfach verrückter werden und Sachen vielleicht im Weg sind, die nicht wirklich im
da
Weg sind.
Ja.
Und es sind immer Ärzte auch in der Nähe. Also die sitzen jetzt die meiste Zeit nicht unbedingt direkt dort, aber die kommen mehrfach während dem Treatment rein und schauen sich dich an. Du hast meistens eine Schlafmaske auf, deswegen merkst du das gar nicht, aber ja, die kommen rein und raus und checken nach dir, genau.
Und wie lange muss man jetzt vor Ort sein?
Ja, das kommt eben genau darauf an, wegen welcher Substanz du dort bist. Aber ich glaube, so deren normale Kunde dort ist so zwischen 10 und 14 Tagen da. Und nur bei den harten Morphium-Replacement-Leuten, da geht es dann so an die 3 Wochen. Ja. Was natürlich schon unglaublich ein Fortschritt ist gegenüber den normalen Entzugskliniken.
Warum glaubst du an Psychedelika als Therapie und daran, dass sie nachhaltig sind?
Das Schöne an Psychedelika ist, dass sie biochemisch, psychologisch und spirituell wirken. Das heißt, du hast zum Beispiel bei Iboga hast du so eine Art Reset des Belohnungssystems. Das merkst du schon nach der ersten Behandlung. Du hast keine physischen Cravings mehr nach der Substanz selber. Du kannst wieder normal Sachen spüren, die nach der ersten Behandlung. Das heißt, das ist schon mal so der biochemische Prozess, der einfach da geresettet wird. Den machst du dir natürlich kaputt, sobald du dann wieder zu dieser Substanz greifst. Aber erstmals hast du diesen Vorteil, der je nachdem, welche Studie man sich jetzt im Moment anschaut, zwischen 3 Monaten und 6 Monaten andauert. Dazu, durch diese Insights, die du dadurch gainst, hast du einen wahnsinnigen psychologischen Effekt, dass du bestimmte Situationen neu bewerten kannst. Du hast den Vorteil, dass du damit umgehen kannst. Du weißt, was du in deinem Alltag ändern musst, um wieder besser dazustehen, um einen besseren Alltag für dich zu schaffen, um nicht wieder in diese alten Patterns zu fallen. Und dann auch noch spirituell, viele finden nach so einer Erfahrung dann wieder irgendwie so eine Art spirituelle Ader, das ist sowas ähnliches wie Gott, sowas ähnliches, was auch Narcotics Anonymous so ein bisschen von einem immer verlangen, was den Leuten irgendwie so ein bisschen die Verantwortung abnimmt, alles immer selber schaffen zu müssen, würde ich fast sagen. Und in diesem Trifecta ist es einfach ein wahnsinnig effektives Ding. Dadurch, dass Gesprächstherapie sehr viel psychologisch macht, dann die SSRIs machen das Biochemische. Das encompasst einfach alles in einem sehr schnell.
Jetzt muss man natürlich auch sagen, in Mexiko sind viele Substanzen erlaubt, die hier in Deutschland nicht erlaubt sind. Hast du das Gefühl, dass das ein Thema ist, das gerade doch sehr brisant ist und auch hier in Deutschland sehr viel mehr diskutiert wird aus dem medizinischen Aspekt heraus?
Also ich finde, es muss auf jeden Fall medizinisch diskutiert werden. Ich bin nicht von der Sorte Mensch, die sagt, es muss komplett legalisiert werden. Ich finde, es muss sich an ganz strikte Protokolle gehalten werden, vor allem bei Substanzen wie Iboga. Wir saßen vor 3 Wochen in Reykjavik mit der EU-Kommission, wo schon darüber gesprochen wird, wie diese Protokolle dann auch aussehen sollten, was total spannend ist. Ich finde, eine komplette Legalisierung dieser Substanzen ist totaler Unsinn. Alleine schon, wenn man sich vor Augen hält, dass nicht jeder Mensch, der zum Beispiel MDMA auf einem Rave nimmt, seine Depression los ist. Ne? Das hat also der Erfolg von Sachen wie MDMA-Therapie oder DMT, was Ayahuasca ist, hängt ja wirklich einfach vom Set und Setting ab, von der Präparation und der Integration. Und dieses Protokoll ist das, wo ich am meisten dran hinterher bin. Und ich finde, das ist die spannendste Frage so unserer Zeit eigentlich, wie sich das dann in die Legalisierung prägt, weil unsere Systeme im Moment einfach nur darauf ausgelegt sind, Substanzen abgekapselt von der dazugehörigen Therapie zuzulassen. Und hier haben wir jetzt das Problem, dass die Substanz einfach nicht funktioniert ohne die passende Therapie dazu. Und Organisationen wie die FDA zum Beispiel, die hat gar nicht die Mechanismen darin, so Protokolle zuzulassen. Da geht es einfach immer nur um die Drug und eine Art binären Erfolg irgendwie herzustellen oder eine Korrelation von einem binären Erfolg herzustellen. Und das wird die spannendste Frage in der nächsten Zeit sein. Und aber ich bin sehr zuversichtlich. Die Gespräche so seit dem Michael Pollan Book sind sehr zielführend, und auch wenn man auf den Konferenzen unterwegs ist, da merkt man schon, dass sich da viel getan hat in den letzten Jahren.
Und vor allen Dingen, es wäre ja auch für die Kliniken, die ganzen psychosomatischen Kliniken, wirklich sehr hilfreich, wenn sie sich damit beschäftigen würden, weil in Deutschland machen das auch bisher nicht so viele. Bis keine.
Absolut nicht. Also ich bin tatsächlich nach meinem Aufenthalt in Mexiko, bin ich zurück in eine Klinik gegangen, in der ich schon mal war, weil ich einfach nicht wusste, was das Endprodukt meiner Reise wäre. Und einfach aus Sicherheit vor mir selbst und um diesen Erfolg irgendwie vielleicht festzuhalten, bin ich dann da einfach zurück in die Klinik. Aber mir ging es so gut wie noch nie. Und die Leute in der Klinik kannten mich dort schon, weil ich dort schon mal war. Und dadurch wurde ich so zu so einer Art Case Study von allen Ärzten dort. Die haben sich alle so mehr oder weniger Timeslots mit mir gebucht, um einfach nochmal zu sehen, weil die mich schon kannten in meinen schlimmsten Punkten, in denen ich mir Drogen in die Klinik bestellt hatte. Und haben mich dann plötzlich gesehen als so eine Art Patient Zero. Da ging dann auch ein Memo durch die Klinik, um sich fortzubilden durch Ayahuasca und so weiter, was natürlich was anderes war als was ich gemacht habe. Aber es ging schon mal in die richtige Richtung.
Aber ist ja schon mal gut, dass sie dafür sensibilisiert sind jetzt zumindest.
Es war total schön und auch so die Gespräche, es war total interessiert, aber man hat gemerkt, dass das Wissen noch ganz am Anfang dort war, in dieser institutionellen Welt. Ja.
Du bist mittlerweile seit rund fünf Monaten sozusagen wieder zurück in deinem Alltag, in deinem Leben. Was machst du, um nicht rückfällig zu werden?
Ja, in dieser Journey durfte ich ganz viele Patterns von mir sehen, die unglaublich ungesund sind. Die intellektuell wusste ich schon immer, dass das ungesund war. Aber emotional das wahrzunehmen, war ein ganz anderer Step. Es sind kleine Sachen, die irgendwie zum Beispiel Sachen sind, wie dass ich in der ersten Stunde am Tag mein Handy nicht anfasse, dass ich nicht direkt meine WhatsApps und E-Mails anschaue in der ersten Stunde und erstmal mich mit meiner Tochter auseinandersetze, sie anziehe, wir frühstücken zusammen, merke ich, vor allem an Tagen, wo ich das nicht mache, dass das einen unglaublichen Effekt auf meinen ganzen Tag hat. Diese ganze innere Ruhe, wie man den Tag startet. Dann Sport ist ganz wichtig für mich, dass ich da irgendwo meine Energie rauslasse, die so ein bisschen obsessiv ist immer. Also ich mache 5-mal die Woche Sport. Nach wie vor gehe ich zu Narcotics Anonymous. Wir haben in Berlin zusammen bei der Mind Foundation die Psychedelics in Recovery Gruppe. Das ist eine Selbsthilfegruppe für Menschen, die sich mit Hilfe Psychedelics in den Recovery-Prozess geheilt haben. Ich habe alle 2 Wochen noch immer ein Gespräch mit meinem Coach aus Beyond, einfach um so diese Sachen, die ich mir vorgenommen habe, dort accountable zu halten. Also es ist, da haben wir so Mechanismen eingeführt und so kleine Markers, wo ich merke, dass ich vielleicht in alte Patterns wieder reinfalle, um die irgendwie im Auge zu behalten, habe ich noch das Gespräch mit meinem Coach davon.
Und wie ist es jetzt für dich, wenn du zum Beispiel mit Freunden unterwegs bist, die dich ja nun anders kennen? Man kann ja nicht sein ganzes Leben auswechseln. Nimmst du die Dinge anders wahr? Natürlich. Aber wie gehst du dann an so einem Abend oder an so einem Wochenende? Wie ist es dann für jemanden, der das eigentlich immer extrem erlebt hat?
Ja, das ist total. Also das Schönste an dieser ganzen Sache ist, dass ich hab's aus der normalen Entzugswelt schon mal wahrgenommen und aus der jetzt. Und wie ich aus dem normalen Entzug kam, gab es auch schon mal Monate, wo ich keine Substanzen konsumiert habe, wo ich keinen Alkohol getrunken habe und keine Drogen zu mir genommen habe. Aber es war immer schwer für mich. Es war immer, der Impuls war immer noch da. Es war immer noch so ein, ich vergleiche das immer mit so ein bisschen, wie jetzt würde ich so einen Polarbär wresteln wollen. Das war zum Teil unmöglich fast. Während jetzt kann ich das einfach so in so einer Phase lassen. Das war, ich sehe es und finde das dann irgendwie auch schön, dass die Leute das dann auch noch so ausleben können. Ich bin ja auch irgendwie in meinem sozialen Kreis noch einer der ersten Väter und so, und deswegen denke ich mir, das ist auch alles gut. Die haben nicht so viel jetzt an Verantwortung wie ich und kann es dann auch da so stehen lassen. Aber bin halt jetzt nicht mehr so lange dabei. Es ist dann schon.
Du gehst früher ins Bett.
Ich gehe halt dann früher ins Bett, genau. Ja, okay. Es ist dann halt so, dass dann ab irgendeinem Punkt machen die Gespräche halt keinen Sinn mehr für mich. Und dann probiere ich mir nochmal so eine halbe Stunde den Ruck zu geben und dann sage ich, okay, jetzt müsste ich dann mal die Rechnung für mich bestellen.
Aber das ist total fein für dich.
Und das ist total fein für mich, weil ich dann trotzdem Spaß hatte, meistens die Leute zu sehen. Und klar, es fallen auch so ein paar Bekanntschaften fallen dann einfach raus.
Das ist
dann automatisch so. Das hat sich halt dann suchtmäßig bedingt. Ich war auch irgendwie immer sehr großzügig, was meine Drogen anging. Und als die dann halt nicht mehr da waren, gab es halt die Leute, zu denen ich dann nicht mehr großzügig sein kann, sind dann halt weg. Das ist halt dann so.
Ja, aber dafür kommen andere
dafür
Gesunde
kommen
dazu.
Andere Gesunde dazu, ne?
Du hast eine Stiftung gegründet. Was ist die Idee von The New Health Institute?
Genau. The New Health Institute, mit dieser Stiftung wollen wir Aufklärung leisten, Stigma abbauen und Lücken schließen. Was ich in meiner Zeit jetzt nüchtern, aber auch nach Rehabs und auch nach psychedelischen Retreats gemerkt habe, ist, dass es einfach noch immer eine wahnsinnige Lücke gibt zwischen den Studien, die schon raus sind, und den Treatment Centers, die es schon gibt auf der Welt. Und wie ich schon gesagt habe, ich bin kein Advocate für die bandbreite Legalisierung von Psychedelika, aber es gibt Treatment-Resistant Depression, es gibt Treatment-Resistant Sucht und es gibt Treatment-Resistant PTSD. Und da gibt es einfach eine riesige Masse an Menschen, die kurz davor sind, sich die Pulsadern aufzuschneiden, von der Brücke zu springen oder sonst was zu tun. Und diesen Menschen zu sagen, dass es doch noch etwas gibt, bevor sie die Hoffnung aufgeben, was extrem effektiv ist, die Nebenwirkungen eigentlich sehr erforscht sind, diesen Patienten möchte ich irgendwie eine Stimme geben und diese Menschen möchte ich erreichen.
Und die würdest du auch unterstützen, weil so ein Aufenthalt ist ja auch finanziell ein großer Aufwand, muss man sagen.
Mhm. Genau, also wir sind jetzt gerade dabei, so dieses Modell zu erforschen, inwiefern das funktioniert, dass wir so ein bisschen die Aufklärungsarbeit mit Unterstützung für Aufenthalte irgendwie zusammenbringen durch gegebenenfalls anonymen Interviews für Leute, die so einen Aufenthalt von uns gesponsert bekommen, einfach damit wir durch die Stories die Destigmatisierung etwas vorantreiben. Ich habe gemerkt, seitdem ich mich mit meiner Reise geöffnet habe, dass sich andere Leute auch dafür interessieren. Und damit fängt es ja an, dass jemand kommt, der nicht ein Hippie ist, der nur barfuß durch den Dschungel läuft, sich für sowas interessiert, sondern einfach jemand, der auch im Finance mal gearbeitet hat, der vielleicht eine Familie hat, diesen Weg einschlägt und dabei nur Positives rausgekommen ist.
Ihr seid aktiv mit einer Gruppe sozusagen, wo ihr das auch austauscht in deiner Stiftung. Also gibt es viele Betroffene, die ihr da ausgesucht habt, mit denen ihr immer mehr daran arbeitet, was müssen wir als Stiftung denen geben oder was brauchen die von uns oder wie muss man sich das genau vorstellen?
Also unsere Initiativen sind im Prinzip eine mediale Landscape aufzubauen. Also wir haben einen Podcast, das ist der New Health Club. Der wird gehostet von Anne Filippi, meiner Co-Founderin, in der wir die Industrieexperten, also wirklich die Researchers wie Rick Doblin, Chris Timmerman, Gerhard Gründer, Leute interviewen. Wir haben jetzt bis zu 104 Episoden jetzt schon rausgebracht, wo wir wirklich die Hard Facts rausbringen. Also da nicht irgendwie um den heißen Brei reden, wir gehen nicht irgendwie in große spirituelle Philosophien hinein, sondern es geht wirklich darum, die Facts zu delivern, was kann psychedelisches Treatment für einen bringen. Auch mal in Couples-Therapie, mal für Depressionen. Und dafür haben wir ein echt starkes Board jetzt auch zusammengewürfelt. Darunter ist Rick Doblin, der Harvard PhD und MAPS-Founder. Das ist die Multidisciplinary Association of Psychedelic Science. Chris Timmerman von Imperial College, das ist der Leader der Psychedelic Research Group vom Imperial College in London. Wir haben Albert Wenger und seine Frau Susie Wenger auf dem Board. Das sind Investoren, die sich aber doch sehr für den psychedelischen Einsatz für Mental Health einsetzen. Genau, und uns beide, Anne und mich, die wir selber Trauma und Sucht besiegen konnten durch psychedelische Mittel.
Lieber Philipp, vielen Dank. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch und ich glaube, du machst Menschen Mut, sich damit auseinanderzusetzen. Und Mut, dass es immer einen Weg raus gibt, weil es jetzt Möglichkeiten gibt oder die du aufgezeigt hast, wo man sich hinwenden kann und wo man einfach auch eine Heilung erfahren kann auf eine gewisse Weise.
Also falls ihr euch dadurch angesprochen fühlen solltet, wendet euch gerne direkt an uns bei The New Health Institute auf Instagram. Und ich möchte dabei nochmal daran erinnern, ich bin einfach nur ein Beispiel einer guten Therapieform und kein Wunder.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.